You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Episode 223 vom German Gunners Podcast. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich, Felix, und in Münster sitzt Christian. Hi.
Hi, guten Abend allerseits.
Ja, 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen. Eigentlich diesbezüglich alles soweit im Rahmen, aber wir sehen natürlich auch Verbesserungsbedarf und wollen darüber sprechen in dieser Episode 223, nach dem Sieg bei Crystal Palace, wo hakt es noch, was lief schon ganz gut und ja, warum spielen wir immer noch mit Thomas Partey auf der Rechtsverteidigerposition? All das in dieser Episode. Volles Programm wie immer, Christian, wir wollen aber mit den tagesaktuellen Dingen mal starten in dieser Ausgabe und ja, haben gerade im Vorgespräch schon uns die Frage ein wenig gestellt, packen wir es noch, was mögliche Verkäufe und Transfererlöse aus Abgängen angeht, schaffen wir das noch in den nächsten guten 9, 10 Tagen? Muss man schon panisch werden?
Nein, glaube ich nicht, dass man panisch werden muss. Das ist ja oftmals in einer ähnlichen Struktur bei so einem Transferfenster. Ich denke, mehr Panik müsste man haben, wenn man es andersrum hätte und man hätte seine Verpflichtungen noch nicht eingetütet, so wie wir es im Endeffekt diese Saison schon wirklich optimalerweise im Rahmen oder vor der Vorbereitung sogar schon getan haben. Und die Abgänge, ob wir sie alle realisieren können, wie wir es gerne hätten, weiß ich nicht, aber da wird sich natürlich auch gegen Ende eines Transferfensters immer noch mehr tun, weil da der Bedarf der Mannschaft und der Druck der potenziellen Abnehmer vielleicht dann auch noch größer wird.
Ja, aber es tut sich relativ wenig. Unter der oder in den vergangenen Tagen, die mal die Gerüchteküche bezüglich Nuno Tavares relativ heiß gekocht, möglicher Wechsel zu Nottingham Forest, scheint offensichtlich nicht zu klappen. Gut, wie gesagt, wir haben da auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen, der ist jetzt auch nicht zu einem Abgang verpflichtet, weil er ja einen gültigen Vertrag hat. Aber ich sage auch mal so, die Interessenten stehen bei ihm auch nicht in die Schlange. Und ja. Ähnliches betrifft auch Cedric. Und ja, auch um Kieran Tierney ist es relativ ruhig. Können wir gleich nochmal vielleicht genauer drüber sprechen. Ja, richtig warm ist es eigentlich bei keinem der Spieler momentan, die wir im Kader haben. Neueste Gerüchte von heute oder mal anders formuliert, am fortgeschrittensten, glaube ich, sind wir bei Balogun. Da wird darüber diskutiert, ein Verkauf an den AS Monaco. Was ich so gelesen habe, ist, dass man noch ein bisschen entfernt ist bezüglich der Ablösesumme und auch der Struktur des Deals. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass es da irgendwie eine Einigung geben kann, weil ich glaube, wir sind zumindest in der Gesamtschau betrachtet dann auch irgendwie ein bisschen in der schlechteren Position, weil wir ja doch auch den einen oder anderen Erlös tätigen müssen. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass Balogun eigentlich mit der französischen Liga warm werden könnte, weil er die natürlich auch durch das Leihgeschäft in der letzten Saison kennengelernt hat. Und sind wir jetzt fast schon bei Montag, aber muss halt auch sagen, Nketiah hat jetzt auch wenig bisher angeboten, um zu sagen, ich muss auf die Bank oder so. Und dann Balogun will Spielzeit. Unwahrscheinlich, dass er die bei uns bekommt.
Unwahrscheinlich. Ja, und man möchte, also Chelsea ist ja auch ein Name, der gehandelt wurde in diesem Zusammenhang. Man möchte wahrscheinlich auch ungerne an Liga-Konkurrenten verkaufen. Das kommt auch noch mit dazu. Man überlegt, ob man vielleicht irgendwie eine Rückkaufklausel, Vorkaufsrecht irgendwie in der Art mit einbaut, sodass man das natürlich auch wahrscheinlich einfacher realisieren kann mit einer Mannschaft wie AS Monaco. Also das sind so Punkte, wo ich glaube, dass Monaco da schon den Fuß drauf hat, vor allen Dingen, weil sie halt auch eigentlich die ganze Zeit schon immer diejenigen waren, die sich aktiv um Ballon bemüht haben. Ne?
Ja, genau, klar. Ich habe auch gelesen, Chelsea ist weit entfernt von irgendwie der Ablösesumme, die Arsenal fordert, wobei ich jetzt auch Summen gesehen habe, die irgendwie deutlich machten, dass wir da mehr Ablöse verlangen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil Liga-interner Wechsel natürlich etwas anders valuiert wird als einen Wechsel ins Ausland. Ich denke mal, dass man, glaube ich, da ziemlich sicher zu einer Einigung kommt. Wir sind auch in gewisser Weise gezwungen. Irgendwie will man ja auch die Entwicklung des Spielers nicht blockieren. Ich denke, dass man sicherlich da den doch einen oder anderen Euro auch erlösen wird. Anderes Thema, beziehungsweise andere Personalie, auch immer der Name Nicola Pepe, hatte ja wohl einen Vertrag von Beşiktaş vorliegen über 3 Jahre. Den hat er nicht annehmen wollen. Keine Ahnung, ich finde die Situation um ihn herum sehr undurchsichtig. Er war ja irgendwie auch mal verletzt, dann hat er irgendwie aber auch alleine trainiert. Also so richtig klar ist eigentlich nicht, in welche Richtung es geht, außer dass man halt sagt, man will ihn eigentlich verkaufen. Aber so richtig seitens Arsenal wird jetzt auch in den Verkauf aber nicht gepusht. Mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst.
Ja, was, ja, gepusht, ja, nee, den Eindruck hat man, glaube ich, tatsächlich nicht, weil sich die Nachrichtenlage da drum wirklich sehr dürftig gestaltet. Ich glaube schon, dass man, ich sag mal, salopp, keinen Bock mehr auf ihn hat. und nur nicht genau weiß, wie man's machen soll. Also, das ist natürlich auch eine missliche Situation. Zum einen möchte man ihn zwingend loswerden, das weiß der Spieler auch, was immer eine schlechte Situation ist. Macht man es mit einer Vertragsauflösung, macht man irgendwie ein anderartiges Geschäft, indem man halt in Anführungsstrichen eher drauflegt als einzunehmen? Oder hofft man noch auf so ein crazy Angebot eben aus Saudi-Arabien, wo man denkt, okay, hier hast du es, Geld überweisen, Flugticket zahlen wir, ja. Also, das ist schon eine knifflige Situation mit Nicolas Pepe und in der Betrachtung der Dinge, wie man es in den letzten Jahren ja auch öfter mal von Edus Seite gesehen hat, wäre ich jetzt auch nicht so überrascht, wenn man ihn einfach in eine Vertragsauflösung bringt, um ihn einfach von der Paywall zu kriegen. Das wäre vielleicht dann eher so ein Last-Minute-Ding gegen Ende des Transferfensters. Das müsste man sich dann halt tatsächlich mal anschauen, weil ich glaube, jetzt, was oftmals so porträtiert wurde, Backup für Saka, boah, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Option ist, die man dann kaderplatztechnisch irgendwie freihalten sollte.
Nee, haben wir auch häufiger drüber schon gesprochen. Es war irgendwie mal angedacht. Ich habe jetzt gelesen heute, diverse oder Saudi-Arabien bietet wohl oder hat zumindest das Interesse, aber ich meine, an wen haben die nicht Interesse? Und die Frage ist dann natürlich auch so ein bisschen, was es wäre eine attraktive Destination für ihn?
Glaube ich, da
Saudi-Arabien.
einfach, wo
Genau,
Geld bezahlt
damit
wird.
käme Saudi-Arabien ja eigentlich nur noch in Frage, weil keine Ahnung, was er. Ich glaube, er ist ja schon auf einem sehr üppigen Gehalt auch bei uns. Und wenn er sich irgendwie nicht groß verschlechtern will, gibt es jetzt nicht viele Mannschaften außerhalb der Premier League, die irgendwie bereit sind, da für zu zahlen. Zumal jetzt sein Track Record in den letzten Monaten oder 1,5 Jahren auch nicht der beste ist. Aber ich glaube, es wäre ideal natürlich, wenn man für Balogun und für Pepe auch noch Geld erlösen würde. Und Spieler wie Tavares, Cedric, muss man halt gucken, ob man die gegebenenfalls dann auch für weniger Geld ziehen lassen kann, weil man durch andere Spieler schon mehr Geld kassiert hat. Eine Sache, die, ich will nicht sagen, mich ein bisschen besorgt, ist wahrscheinlich zu hoch formuliert, aber ich finde es sehr komisch, dass man überhaupt nichts von Kieran Tierney hört. Oder eher sehr
Ja.
widersprüchliche Dinge. Arteta hat ja gesagt, ja, er ist auf alle Fälle irgendwie Teil seines Plans und spielt irgendwie auch eine wichtige Rolle. Klar, jetzt hat er das Problem, oder hat Tierney ein bisschen das Problem, dass Zinchenko wieder fit ist, ist ja auch ein paar Minuten, hat ja ein paar Minuten gespielt am Montagabend. Aber auch als Zinchenko halt nicht dabei war, stand Tierney ja nicht im Kader. Von daher, pff, Wie
Ja, auch
siehst du
Montag
es?
stand er nicht im Kader, ne?
Ja, genau, und er war auch schon zum Auftakt gegen Nottingham nicht und da war Sinchenko ja noch gar nicht fit wieder. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, wo ist eigentlich da noch Platz für Tierney? Und
Also
anders formuliert, wäre jetzt nicht sozusagen der Platz automatisch aufgrund der Verletzung von Timber halt da? Aber so
ja, das
richtig.
ist ja im Endeffekt ja das, ist im Endeffekt ja das, was wir im Rahmen der letzten Ausgabe kurz, was heißt kurz, eigentlich auch ausführlicher besprochen haben. Rückt er quasi als Ersatz oder als Platzhalter für Timber jetzt durch dessen Verletzung wieder ins Team oder nicht? Und wir waren uns ja eigentlich im Endeffekt schlüssig, entweder legst du nach oder behältst ihn, eins von beiden, um diese Lücke halt zu füllen. Wenn man nach dem geht, was man kadertechnisch jetzt so sieht, dann scheint es eher zu sein, man legt potenziell vielleicht nochmal nach, aber auf ihn setzt man nicht irgendwie. Also so eine Mischkalkulation aus beiden Varianten. Weil ich gebe dir recht, eigentlich hätte man ihn irgendwie ja jetzt stärker wieder einbinden müssen. Ja, vielleicht gab die Kaderplanung für das Palace-Spiel das irgendwie noch nicht her oder irgendetwas in der Art und Weise. Nur unterm Strich gesehen musst du ja eine Entscheidung treffen, weil
Ja, eben, ich
man
meine,
nicht
wenn er nicht irgendwie Teil der Planung ist, dann versuche ich doch noch, also er würde ja auf alle Fälle Geld bringen.
Genau, also dann muss ich ihn versilbern in dem Maße wie möglich, ja. Newcastle ist, glaube ich, mittlerweile raus, weil wenn ich Eddie Howe richtig verstanden habe, sind sie mit der Kaderplanung fertig. Gut, weiß man nie, wenn kurzfristig da noch eine Möglichkeit signalisiert wird, ob das nicht noch ein Thema wird. Aber so oder so müsste ich das eigentlich ja auch dem Spieler klar signalisieren, entweder durch nicht zwingende Einsatzzeit, aber Zugehörigkeit zum Kader oder halt einer entsprechenden, in Anführungsstrichen, Freigabe zur Verhandlung. Gefühlt sehe ich beides momentan nicht gut. Freigabe zu Verhandlungen ist natürlich so weit interner, dass es halt nicht überprüfbar ist durch externe Betrachter, aber irgendwohin muss die Reise natürlich gehen, ne?
Genau. Also ich denke mal, um die, ich würde mal sagen, prioritär um diese drei Persönlichkeiten wird es gehen. Pepe, Balogun, Tierney und Tavares, Cedric. Gut. Ich frage mich halt auch, was man sozusagen aus Spielersicht dann auch, ich meine, die sind ja jetzt alle noch nicht am Karriereende und wollen ja sicherlich irgendwie auch nochmal spielen. Die Frage ist halt, was passiert, wenn du dich quasi auch so ein bisschen selbst aus dem vom Radar halt nimmst, indem du überhaupt nicht mehr spielst für anderthalb oder 2 Jahre. Die Frage ist dann ja auch so ein bisschen, willst du das? Aber offensichtlich sind sie halt zumindest bei Arsenal dahingehend auf einer guten Gehaltsstruktur. Deswegen ist es unklar. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Cedric und Tavares bleiben und da muss man mal gucken. Lokonga ist auch immer so ein Name. Da habe ich gelesen, dass Brighton jetzt wohl Interesse hätte. Ich denke, Lokonga wird man unterkriegen. Und idealerweise schafft man es dann halt mit Pepe und Balogun auch noch die entsprechenden Transfererlöse zu erzielen. Da haben wir eine Menge zu tun noch. Ich glaube, incoming-mäßig wird, wenn irgendwas nur auf den letzten Metern passieren. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz böse, wenn man vielleicht nichts macht und erstmal guckt, ob man irgendwie bis in den Januar kommt. Aus meiner Sicht wäre natürlich was für die Verteidigung noch gut. Muss man entsprechend schauen. Vielleicht hat sich das Problem da auch ein bisschen wieder gelegt, dadurch, dass Zinchenko jetzt fit ist, aber auch da gilt ja immer die Frage, wie
Wie
lange?
lange?
Ja, das ist so ein bisschen das Aktuelle. Wie gesagt, Transferfenster ist noch geöffnet bis nächsten Freitag am 1. September. Von daher, gute 9 Tage sind da noch, da kann viel passieren. Häufig ist es ja dann so, dass der eine Stein erstmal den anderen ins Rollen bringt. Ja, das war das. Dann lass uns rüber switchen zum Spiel bei Crystal Palace. Klar, ich glaube, von der Punkteausbeute kann man sich überhaupt nicht beschweren. 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen, würde ich halt sagen, absolut im Soll. Pflichtaufgaben erfüllt. Crystal Palace ist kein einfaches Spiel auswärts. Ich glaube, ich habe gelesen, dass nur Man City da auch gewonnen hat zuletzt. Von daher
Ja, und wir.
Ja, genau.
Also auch in der Vorsaison, ja.
Genau. Mhm. Deswegen, so einfach ist das sicherlich nicht. Und ich glaube, das Spiel war insgesamt auch nicht einfach durch die äußeren Umstände, die sich dann im Spielverlauf entwickelt haben, sicherlich nochmal schwieriger gewesen. Insgesamt betrachtet, würdest du sagen, ja, okay, oder ja, Ergebnis, aber Leistung insgesamt noch ausbaufähig? Wo würdest du es ansiedeln?
Ja, die Leistung ist insgesamt natürlich noch ausbaufähig, aber ich glaube, das ist völlig, völlig normal und jetzt keine große Überraschung. Ich fand, die Kontrolle, die wir über das Spiel hatten, war die erste Halbzeit ja nicht wirklich zu diskutieren. Das war absolut eigentlich nur eine Mannschaft, die den Gang der Partie bestimmt hat. Das war Arsenal, das war wirklich absolut in Ordnung. Gefehlt haben halt so ein bisschen die Tore. Nketiah, Ruud, der Innenpfosten ist halt Pech. Den zweiten muss er eigentlich machen. Dann gehst du mit dem frühen zugesprochenen Elfmeter dann in Führung. Und da ist dann der Moment, wo ich persönlich für mich erstmal sage, das fand ich halt wirklich nicht optimal in der Spielführung, war halt dieses, ich weiß es nicht, ob es beabsichtigt war oder sich einfach nur so ergeben hat, aber dieses künstliche Runterdrehen der Pace, des Aufschwungs, den man durch den Führungstreffer eigentlich hatte, hin zu dieser Art wirklich offensichtlichen Zeitspiels, die dann nachher unter anderem ja auch zu der Thematik mit Tomiyasu führte, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und ich da bin ich nicht ganz alleine. Es waren viele, die das nicht verstanden haben. Und ich fand es auch irgendwie absolut unnötig, A, von dem Zeitpunkt der Partie, in dem es das gab. Und zum Zweiten halt auch, warum man sich selber halt diesen Schwungs beraubt hat, den man durch den Führungstreffer ja gerade eigentlich erlangt hatte. Also das ist im Endeffekt so ein Thema, wo ich sage, da bin ich absolut gar nicht mit zufrieden. Unterm Strich in der Konsequenz, was sich daraus ergeben hat, mit der Defensivleistung, die wir gebracht haben, mit dem, wie wir nachher gestanden haben, wie gut wir verteidigt haben, da bin ich natürlich irgendwie wieder schon sehr, sehr froh darüber, dass wir das umsetzen konnten, dass wir aus solchen Situationen auch wieder uns weiterentwickelt haben, dass wir mit den Spielern, die wir eingewechselt haben, unter anderem auch sehr viel Stabilität reingekriegt haben, dass die eigentlich alle sehr ja auch sehr viel akkurat auch in ihrer Passgenauigkeit waren. Also das sind alles so Themen, wo ich sage, das ist dann wieder richtig gut gewesen, sodass es halt unterm Strich gesehen diesen einen zeitlichen Faktor gab nach der Führung, der einfach nicht nötig war und weil es ja auch so nicht zu spielen ist. Und halt dann unterm Strich gesehen allgemein vielleicht noch dann die Ausbeute vorm Tor mit den Chancen, die man hätte wahrscheinlich besser verwerten können. Aber ansonsten gesehen, Declan Rice in der Klasseleistung, muss man einfach nur sagen.
Saliba
unfassbar gut. Gabriel, nachdem er reinkam, klasse, muss man wirklich sagen. Und ja, das sind dann so Themen, wo man insgesamt halt sagen muss, bei 2 Spielen 6 Punkten und wie gesagt beim Spiel bei Palace, wo viele Mannschaften Punkte lassen wären, kannst du dich nicht beschweren. Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, da möchte ich mich jetzt beschweren, dass ich mich verbessern kann. Klar, das ist normal und das ist auch okay und ich glaube, das ist auch das Credo von Mikel Arteta.
Ja, ich glaube, aber es wurmt ihn, ne? Weil er ja doch schon möchte, dass wir über 90 Minuten die sozusagen in Kontrolle sind. Das ist ja das, was er auch zu Beginn der Saison deutlich gemacht hat und was er auch im Nachgang zur letzten Saison immer wieder betont hat, dass die Mannschaft es noch besser machen muss, über wirklich 90 Minuten das Spiel zu kontrollieren. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so schlecht war, wenn man die 90 Minuten insgesamt sieht bei Crystal Palace, weil wir sind eigentlich nur so 1/4 Stunde nach dem Platzverweis ein bisschen unter Druck geraten. Und ansonsten fand ich, haben wir das Spiel insgesamt schon ganz gut kontrolliert. Das Problem ist natürlich bei diesem, wenn du sehr auf Kontrolle achtest und vielleicht jetzt Risiko so ein bisschen begrenzt ist, dass du halt deine Chance nutzen musst. Ne? Du kriegst halt gerade Aussetz, solange es halt 0-0 steht, ist es halt gefährlich. Da nützt ja auch die ganze Kontrolle halt nichts. Interessant fand ich dann wiederum, dass wir es nach dem Platzverweis und so einer kleinen so einem kleinen Hänger dann eigentlich sogar zu zehnt sogar wieder gut hingekriegt haben, den Ball auch in unseren Reihen zirkulieren zu lassen. Und ich glaube auch schon, dass das sozusagen das Ziel von Arteta ist, den Gegner dann halt auch wirklich durch Kontrolle müde zu machen, also viel laufen zu lassen, den eigenen Ball zu haben. Etwas, was wir in der vergangenen Saison in Ansätzen auch schon gesehen haben. Ich glaube, das wird sehr viel intensiver die Saison nochmal gemacht. Und es könnte aus meiner Sicht auch einer der Hauptgründe sein, warum Partey in der Rechtsverteidigerposition gespielt hat und dann eher ins Mittelfeld gerückt ist bei eigenem Angriff. Ich finde das System insgesamt dann nicht ganz so überzeugend, glaube ich. Man muss aber natürlich auch immer die beiden Spielverläufe dann in Betracht ziehen insgesamt. Ich glaube, dass der Ansatz und die Herangehensweise von Arteta gut ist und auch viel besser aussehen würde, wenn wir früher in Führung gehen und es dann halt auch so ein bisschen erzwingen durch unsere Kontrolle, dass Crystal Palace rausrücken muss. Ne, also das, was im Endeffekt ist das ja erst passiert, Crystal Palace wurde ja offensiv erst aktiv, als wir zu zehnt waren. Muss man ja ganz klar sagen. Selbst nach dem 0:1 Rückstand haben die ja relativ wenig erstmal riskiert. Wir waren ja eigentlich in totaler Kontrolle, was das Spiel angeht. Und ich glaube, der Ansatz von Arteta, maximale Kontrolle im Ballbesitz, viel Rotation, gerade im Mittelfeld auch, Nketiah, Havertz, Ødegaard, wechselnde Rollen, Überzahl im Mittelfeld zu haben, im Mittelfeld Räume zu schaffen, sozusagen Abwehr auseinanderreißen. Das funktioniert oder sozusagen wäre noch wirkungsvoller und ich glaube damit dann auch vielversprechender für Torerfolge, wenn du früher in Führung gehst, also deine Chancen nutzt und den Gegner dann auch so ein bisschen zwingst, quasi diese Grundstruktur zu ändern. Und ich glaube, das war auch immer der Ansatz, wenn ich mich jetzt sozusagen in den Trainer hineinversetzen müsste, dass er halt von vornherein sagte, okay, gut, die werden definitiv nicht das Spiel machen, sondern wir werden viel den Ball haben und wir müssen es irgendwie schaffen, die Verteidigung auseinanderzureißen und dann halt zu hoffen, dass wir relativ früh in Führung gehen oder überhaupt mal in Führung gehen und dann sozusagen darauf pochen, dass der Gegner mit seinem Rückstand dann halt nach und nach sukzessive mehr Risiko geht und wir dann die Räume quasi kriegen. Das wird also sozusagen die Herangehensweise aus meiner Sicht in der Theorie ganz gut. Ich fand es halt in der Praxis, fehlt da so ein bisschen aus meiner Sicht die Komponente Chancen erspielen, Torerfolge erzwingen. Aber ich finde insgesamt, was sozusagen defensive Stabilität angeht und Kontrolle, insbesondere auch in einem Auswärtsspiel bei Palace, war es eigentlich schon ganz gut. Aber es fehlte halt so ein bisschen der, ja, ich will nicht sagen irgendwie, es fehlte halt ein bisschen der Drive nach vorne. Wir hatten das in ein, zwei, drei guten Aktionen und klar, in der Tat, wenn du da halt dann nicht das Tor machst, dann und es je länger es dann 0-0 steht, wird es halt schwierig.
Genau, das ist der Drive nach vorne. Das ist das, was mich an dieser Systemvariante irgendwie total irritiert ist. Also irritieren tut es mich, weil ich Partey halt schlichtweg nicht auf der Position sehe. Also der Spieler an sich irgendwo auf der Position, das will bei mir oben nicht so ganz klicken. Ich kann nachvollziehen, die verschiedenen Erklärungsversuche dahingehend, warum das vielleicht eine Variante ist. Und ich bin auch stark dafür, dass wir in dem System, was wir spielen, mit verschiedenen Spielertypen flexibel auf verschiedene Spielsysteme der Gegner reagieren. Ja, aber ich finde diese Kombination, die sich quasi auf der Außenbahn hin von Abwehr Richtung Mittelfeldsturm letzte Saison gezeigt hat, die uns da auch so stark gemacht hat, die gerade immer auch diesen Druck auf die gegnerische Defensivformation hat entstehen lassen, dadurch halt schlichtweg in erheblichem Maße ausgebremst wird, weil Partey einfach nicht so der Typ dafür ist, im Vergleich zum Beispiel zu Ben White oder ähnlichem. Also ich finde...
Ja klar, und ich meine, aber... Ja, natürlich. Also das ist aber klar, du kannst ja nicht alles haben. Also wenn du sozusagen den sozusagen den Vorteil, den Schwerpunkt auf einen Aspekt legst, das ist ja klar, dass du an einer anderen Stelle dann wieder einreißen lässt, ne? Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass wir, und ich glaube auch einer der wesentlichen Gründe, warum Declan Rice so exponiert war und auch so gut gespielt hat, war halt sozusagen die Konsequenz daraus, dass Partey bei eigenem Angriff immer wieder auch mit ins Mittelfeld gerückt ist und Rice halt wirklich viel Platz um sich herum hatte, weil Partey halt auch Spieler gebunden hat, weil er halt auch Räume geschaffen hat, in die Rice immer wieder gehen konnte, auch mal, also die Situation um Nketias Chancen, die zweite war es, glaube ich, die hat ja Rice quasi initiiert, dadurch, dass er in den freien Raum gegangen ist und dann den Pass durchgesteckt hat, und Rice hat halt auch wirklich viel Zeit und Gelegenheit, den Ball anzunehmen, halt auch Ruhe reinzubringen und Kontrolle in das Spiel reinzubringen. Das wäre natürlich dahingehend, wenn du stärker über die Flügel agieren würdest, wäre das vielleicht halt auch nicht so, ne? Also du gewinnst an der einen Stelle, finde ich, schon was. Klar ist damit aber dann auch, dass du auf der anderen Seite halt was einbüßt, nämlich irgendwie, ich sag jetzt mal, die Option, Saka ein bisschen zu entlasten, ne? Weil er war aus meiner Sicht dann doch sehr stark immer auf sich allein gestellt im 1 gegen 1 oder teilweise wurde er ja sogar gedoppelt und dann kam von den Flügeln kam halt relativ wenig. Das ist dann sozusagen die Konsequenz des Ganzen. Grundsätzlich aber würde ich halt sagen, dass du halt auch ein Partey zur Not hinten rechts spielen kannst, wenn du halt von der Mannschaft, gegen die du spielst, weißt, dass die nicht mit 4 Stürmern vorne spielen oder halt auch relativ wenig über die Flügel machen und erstmal nur hinten drin stehen, dann kannst du diesen Luxus natürlich auch erlauben. Die andere Frage wäre halt, wenn du in so einem Spiel quasi agiert hättest, wie wir es in der letzten Saison gemacht haben, klar, kann man jetzt nicht vergleichen, unterschiedliche Mannschaften, da kann ich mich aber daran erinnern, dass wir deutlich mehr unter Druck geraten sind.
Ja, also ich finde es grundsätzlich ja nicht verkehrt, wenn wir auch mit anderen Alternativen und Formationen halt agieren können. Und ich denke, das ist halt eine Sache, die wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal in dieser Saison gesehen haben. Ja. Dass wir Gabriel halt nicht in der Startformation haben, ist für mich halt in der Konsequenz halt dann aber auch so ein Punkt, wo ich sage, das geben wir schon irgendwie ab, weil ich einfach sage, der ist auch, wenn man es gesehen hat, als er dann reinkam, einfach so eine unfassbare Präsenz neben Saliba in der Innenverteidigung, dass ich halt irgendwie schon gerne hätte, dass er startet. Dann muss ich natürlich da in der Formation halt umdenken und muss es halt wieder umbasteln, ja. Also ich glaube, wir müssen uns in der Saison daran gewöhnen, dass wir eben halt nicht immer gleiche Formationen sehen, dass wir immer mal Varianten sehen, wo wir Spieler auf Positionen sehen, wo sie nicht regelmäßig im Standard erwartet werden. Ich denke, das ist die nächste Weiterentwicklung dieses Systems. Und das wird, glaube ich, jetzt an der Stelle schon deutlich, obwohl ich bei der Thematik und der Causa Gabriel immer noch nicht ganz sicher bin, dass das tatsächlich nur rein taktische Gründe sind, warum er in den beiden ersten Spielen nicht aufgelaufen ist in der Startelf.
Gut, ich meine, was, ja, kann man viel drüber spekulieren. Ich meine, er hat ja eine wichtige Rolle dann gespielt nach der Einwechslung. Und wie gesagt, wenn du halt Partey nach rechts bringst, klar, kann man natürlich auch überlegen, dann spielt Saliba und Gabriel in der Innenverteidigung. Ich finde halt aber an Ben White brauchst du auch ein gutes Argument, ihn auf die Bank zu setzen, ne?
Gibt kein Argument.
Ja, so, klar, ich meine, die Frage ist ja so ein bisschen, ist das jetzt quasi eine dauerhafte Einrichtung, das System? Ist das so ein bisschen auch experimentieren und gucken, wie gehen wir damit um? Ist es angepasst an tiefstehende Gegner? Sprich, ich habe jetzt auch an der einen oder anderen Stelle mal die Betrachtung gelesen, ist es eigentlich nur vor dem Hintergrund, dass Zinchenko halt ausgefallen ist, weil man halt diese Rolle mit dem Abwehrspieler, der ins Mittelfeld dann zieht bei eigenem Angriff, trotzdem beibehalten wollte, man aber auf links nicht so die richtige Option hatte. Sprich, nehmen wir mal an, Zinchenko spielt jetzt am Samstag gegen Fulham von Beginn an, dann wird man es wahrscheinlich mit Partey nicht in der Rechtsverteidigerposition machen. Was sagst du dazu?
Ja, das hängt, glaube ich, insgesamt alles so ein bisschen zusammen. Also diese Gabriel-Situation macht mich irgendwie so ein bisschen stutzig. Und ich glaube, der aufgrund dessen des Entschlusses, ihn nicht von Anfang an bringen zu lassen, wenn man davon ausgeht, was ich tue, dass das irgendwie einen Teil disziplinarischen Charakter hat, muss ich mich halt dann fragen, was mache ich? Und ich glaube, vieles hat sich halt daraus auch entwickelt. Nicht wahrscheinlich alleine, aber schon zu einem gewissen Maße. Und das dann gepaart mit der Thematik, auch Zinchenko-Verletzungen noch nicht wirklich einsatzbereit, kann dann zu dieser Konstellation geführt haben. Ob das alleinige oder die alleinige Erklärung ist, ah, sorry, weiß ich nicht. Aber unterm Strich gesehen, also ich kaufe die Geschichte, dass es halt eine reine neue taktische Formation alleine in der Variante ist, nicht so ganz ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich meine, Gabriel ist auch stark im Spielaufbau, aber ich finde halt White und Saliba vielleicht noch einen Ticken besser im Spielaufbau. Gabriel halt natürlich mit seiner Physis und seiner Körperlichkeit aus meiner Sicht da zum Beispiel einen Ticken besser als Ben White. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, auf welchen Aspekt du dann eher den Schwerpunkt setzen willst. Ich glaube auch, wir kriegen es eh nicht aufgedröselt. Wir müssen halt da am Samstag warten, wie es dann gegen Fulham agiert wird. Aus meiner Sicht kann man da ja ähnlich ausgehen, dass Fulham ähnlich agieren wird wie Nottingham auch. Die werden ja auch erst dann versuchen, einigermaßen sicher defensiv zu stehen. Ich würde mir aber, glaube ich, wünschen, einfach fürs Gefühl, dass wir doch wieder zu der alten Formation zurückkehren. Die Frage dann ist halt natürlich auch, wen opferst du dafür in An- und Abführung vorne? Ja, also wenn du halt sagst, nimm Zinchenko auf die Linksverteidigerposition. Ich habe dann Gabriel und Saliba in der Innenverteidigung und dann wahrscheinlich Ben White auch auf rechts. Und da muss man natürlich sagen, dass die Kombination White, Saka auf rechts, Zinchenko, Martinelli auf links eine viel, viel bessere ist als das, was wir jetzt haben. Das ist, glaube ich, sieht auch Arteta, glaube ich. Er setzt halt nur einen anderen Schwerpunkt, weil er sozusagen den Fokus eher auf die Dominanz und die Überzahl im zentralen Mittelfeld haben will. Die Frage ist dann so ein
Ja,
bisschen, wenn man wieder zurückgehen zur anderen Formation, wer wird dafür halt, muss dann halt auf der Bank sitzen. Viele sagen Nketiah. Aus meiner Sicht kann man ihn nach den beiden Leistungen aber nicht auf die Bank setzen, das wäre das falsche Zeichen. Bei Havertz würde ich halt sagen, am ehesten noch, ich fand ihn halt aber auch nicht schlecht. Ja, er arbeitet viel fürs Team, er schafft die Räume,
ja.
er setzt seine Mitspieler gut in Szene.
Hat alle die Duelle gewonnen.
Genau, also eigentlich im Endeffekt das, was
Also,
man von ihm haben
ja.
möchte.
Also ich insgesamt sind das alles Themen, die sich im weiteren Verlauf der Saison halt schlichtweg durch die Vielzahl der Spiele erledigen wird. Da werden wir den Kader in seiner Gesamtheit, in den verschiedenen Zusammensetzungen, in den verschiedenen Formationen schlicht benötigen. Deshalb, wenn es zu dem einen Teil halt auch eine Probe eines gewissen anderen Systems ist und war, dann natürlich auch mit dem Hintergrund, dass man gegebenenfalls auch anderweitig agieren muss über die Spielzeit, die jetzt kommt. Und wenn ich da bestehen will, brauche ich halt Kader. Dann muss mal der mal eine Pause haben oder kann der mal verletzungsbedingt nicht und alles. Jesus kommt zurück. Solche Themen. Also ich denke, das ist halt ein Luxusproblem. Und wenn ich mir das Ende der zweiten Halbzeit angucke vom Montag, was wir von der Bank bringen konnten an Qualität, auch an entscheidender Qualität für die Ruhe im Spiel, für die Wiedererlangung der Kontrolle, für die defensive Stärke, dann war das klasse. Dann ist es doch genau das, was wir über Jahre wollten. Dass wir eine Bank haben, mit der wir qualitativ nachlegen können, mit der wir Spiele beeinflussen können, in welcher Richtung es auch notwendig ist. Sei es offensiv durch Trossard, sei es im Mittelfeld durch Jorginho mit der notwendigen Kontrolle, und Stabilität, die er bringt, oder dann halt in dem Fall jetzt mit Gabriel, der hinten einen Block reinsetzt, ne? Oder auch Kivior. Also von daher, das ist eigentlich, das sind alles Luxusprobleme, die wir dann im Endeffekt jetzt diskutieren müssen und uns darüber Gedanken machen, sollte lieber der da spielen, der da, was wäre halt besser. Klar, gebe ich dir recht, Saka, Ben White, Martinelli, in der Kombination auf den Außenbahnen mit Zinchenko, das hat mehr Drive. Und das, ich gehe auch davon aus, dass wir das kurz über lang an der Stelle auch wieder öfter sehen werden. Aber dennoch bin ich froh, dass wir die personellen Optionen haben. Das ist meines Erachtens erstmal primär von großer Bedeutung halt für die Saison halt und Champions League und allen Pokalwettbewerben, die da hinzukommen.
Ja, und wie gesagt, aus meiner Sicht muss man auch, ich sag jetzt mal, Arteta und dem Trainerteam ein bisschen zugutehalten, dann ja, halt auch die Frage, wann willst du neue Dinge halt anwenden und sozusagen unter dem Belastungstest des Premier League Ligabetriebs testen. Das kannst du ja nur in gewissen Spielen halt auch machen. Kannst natürlich in der Theorie viel im Training machen, in Trainingsspielen und so, aber letztendlich, das ist eine Liga an sich, das Ligaspiel hat ja nochmal eine andere Intensität auch, deswegen war ich überrascht aufgrund der Aufstellung und ich finde, wir haben uns das Leben dann halt auch relativ schwer selbst gemacht. Du hast es mit diesen Spielverzögerungen ja angesprochen, wobei man natürlich sagen muss, dass der Platzverweis an sich in Summe ein absoluter Hohn war. Also
die zweite gebe ich dir recht, die erste war verdient. Ja, auch wenn es den falschen getroffen hatte, es hätte Havertz treffen müssen. Aber ja, in der Gesamtschau war der Platzverweis, wenn man die zweite, die zwingend notwendig ist, einrechnet, halt lächerlich, insbesondere mit Blick auf die Aktion, die Ayew kurz Zeit vorher gemacht hat.
Ja, eben, das ist
ja
das, was wir halt immer sagen, und das ist eigentlich auch das, was mich am meisten ärgert, dass du halt das einfach mit zweierlei Maß ständig gemessen wird.
Ne, also ja, das ist und bleibt unfassbar schlecht in der Umsetzung. Was mich halt geärgert hat, war halt die erste, und die war halt in der Gesamtsituation von dem Verhalten her einfach schlichtweg.
Ja, zumal Havertz dann ja auch noch eine Gelbe am Ende gekriegt hat für Ballwegtreten.
Ja,
also wäre auch Gelb-Rot dann gewesen für Havertz. Einmal wegen Zeitspiels, einmal wegen Ballwegtreten. Ja, natürlich. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, ich glaube auch, dass das ein Kritikpunkt ist, den man offen artikulieren muss. Und ich glaube auch, das stinkt Arteta ungemein, dass wir nach dem 1-0 es nicht geschafft haben, relativ zeitnah und schnell ein 2-0 zu machen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Arteta sagt, also Leute, wenn wir 1-0 führen, dann macht schon mal Zeitspiel ab 5 Minute 55. Also welcher Trainer wird das denn machen?
Ja, also es passt auch gar nicht zu seinem System, zu seiner Vorstellung, wie diese Mannschaft spielen und agieren soll. Also das ist meines Erachtens ausgeschlossen.
Ja, Personalie Gabriel hattest du ja schon angesprochen. Du hast auch schon gesagt, so richtig nachvollziehen kannst du es in dem Sinne alles nicht. Irgendwie war ja auch mal irgendwie das Interesse Saudi-Arabien genannt. Also ich kann mir aber noch weniger vorstellen momentan, dass er irgendwie den Verein verlassen wird.
Also er wirkte nicht wie ein Spieler, der mit dem Gedanken spielt. Das muss man ganz klar sehen.
Ja, aber welcher Verein ist denn so blöd und lässt jemanden wie Gabriel kurz vorm Transferfensterschluss ziehen?
Ich hoffe keiner, beziehungsweise alle außer wir. Kannst du nicht machen. Also die einzige Vorstellung, die da mal zum Leben erweckt werden kann, ist, wenn du irgendwie Transfereinnahmen zwingend generieren musst und die dann halt in der entsprechend hohen Maße auf einmal kommen. Nur das ist halt etwas, was du bei einem Spieler wie Gabriel, glaube ich, mit einem zu hohen Preis bezahlst. Und ich kann es mir nicht vorstellen, das wäre auch unverzeihlich, das zu tun. Mit Blick auf das, was man erreichen will und das, was man in den Kader ansonsten investiert hat. Deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht, wenn so irgendein kleiner Björn seitens Gabriel jetzt irgendwie da war, vielleicht eine kleine Unkonzentriertheit und nicht bei Sache sein im Training oder irgendetwas, was wir nicht wissen, dass so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall vom Trainer ist, so nach dem Motto, pass auf, ich erwarte hier ein volles Commitment in jedem Moment, Und keine Blicke nach links und rechts, sondern alleiniger Fokus auf die Mannschaft und den Erfolg der Mannschaft. Und als er ins Spiel gekommen ist, der hat ja gebrannt. Also der hat ja jeden Einzelnen abgeklatscht in jeder Situation. Also das konnte man wirklich nicht anders deuten. Also der war jetzt kein Spieler, der irgendwie da so rumtrottete und nicht wusste und, sag ich mal, nicht Fisch, nicht Fleisch war. Also von daher kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich hoffe auch nicht, dass, wenn da nochmal irgendein Angebot gleich welcher Kategorie reinkommt, dass man da halt weich wird und dem nachgibt. Weil das wäre ein absoluter Fauxpas, wenn man das tun würde.
Dann bräuchte man schon sehr, sehr guten Ersatz. Und den würde man ja auch nicht zum Nulltarif bekommen. Stichwort, man müsste irgendwas erlösen. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen keine Ahnung, ob da irgendjemand Unruhe reinbringen wollte in den Verein. Auch das ist ja ein gern gesehenes Thema. Bevor wir quasi diese Episode beenden, ganz kurz noch Pep Guardiola, Rücken-OP, hast du gelesen?
Ja, habe ich gestern auch in der Bild-Zeitung gelesen. Ich habe es mir vorher durchgegangen. Da habe ich gedacht, die Bild-Zeitung, ist das wieder so eine reißerische Aufmachung oder so? Was steckt denn dahinter? War tatsächlich kein Bild-Plus-Artikel.
Fehlt halt wohl mehrere Wochen in der Seitenlinie. Kann das ein Nachteil werden?
Habe ich im ersten Moment halt auch natürlich sofort drüber nachgedacht, weil das ist das Erste, was einem in den Kopf schießt.
Ja, und
das
ist total bescheuert, der Gedanke eigentlich, weil völlig irrelevant zu dieser Zeitpunkt in der Saison.
Ja, das schon, aber gut, man wird ja jeden Punktverlust von Konkurrenten mitnehmen, so ist ja nicht. Aber meine Konsequenz des Ganzen war, dass ich gesagt habe, diese Mannschaft ist von der individuellen Qualität und dem System, was sie spielen, einfach zu gut und werden halt in der Vorbereitung des Spiels ja sicherlich auch über Video-Kommunikation entsprechend eingestellt werden, vielleicht sogar in der Halbzeit, ja, so dass ich glaube, dass dieses Einfluss nehmen auf das Spiel über den Co-Trainer, der es dann quasi vermitteln muss, immer noch so ausreichend da ist, dass es für mich keine Schwächung ist.
Ja, okay, sehe ich auch so. Ja, ich sehe es auch so, deswegen. Aber man denkt natürlich im ersten Moment direkt drüber nach. Ist es schon gekommen.
Der ist ja gut.
Ja, das ist ja in der Situation noch Sinn. City am Wochenende übrigens, Sonntag um 15 Uhr bei Sheffield United. Gut, genauso ein Pflichtsieg notwendig wie wir gegen Fulham zu Hause, die ja auch alles andere als gut gestartet sind.
Mitrovic abgegeben haben.
Genau, ein Sieg, eine Niederlage. Von daher geht es sozusagen, da auch die nächsten drei Punkte zu holen. Interessant am Wochenende dann Sonntagabend, Match of the Week, Newcastle-Liverpool um 17:30 und Tottenham bei Bournemouth, auch noch nicht so einfach zu gewinnen, und Manchester United gegen Nottingham zu Hause. United dann ja unser übernächster Gegner nach dem Fulham-Spiel zu Hause.
Auch in einem Heimspiel.
Genau, das erste Heimspiel dann nach dem Ende des Transferfensters. Werden wir gucken, wer dann noch im Team ist. Werden wir dann in der nächsten Woche auf alle Fälle ausführlich beleuchten und betrachten. Und dann schlage ich vor, wir beenden diese Episode, oder spricht was dagegen?
Nö, spricht nichts dagegen. Ich glaube, die wichtigen Themen haben wir alle abgegrast.
Würde ich auch so sagen. Dann wisst ihr ja, wie immer, wie ihr uns kontaktieren könnt bei Fragen, Anmerkungen, Feedback, Kommentare etc. Oder kommt gerne in die Hangouts-Gruppe auch zum Diskutieren und zum Teilen von Arsenal News. Und hoffen wir mal, dass wir den guten Saisonstart dann am Samstag auch weiter veredeln. Und alles rund um Transfers etc. lest ihr natürlich dann auch auf Twitter und im Blog. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Hören und bis in der nächsten Woche dann. Hoffentlich mit weiteren drei Punkten im Gepäck. Danke, bis dann.
Ciao, ciao.